Und ich lese die Textlesung für heute aus Markus 14, die Verse 3 bis 9 aus der Schlachterübersetzung. Die Salbung Jesu in Bethanien. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken.
Guten Morgen von meiner Seite, liebe Gemeinde. Ich bin vor, glaube ich, 2 Jahren schon mal hier gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich vorstellen muss, aber vielleicht was zum Lächeln. Ich war jetzt auf der Hammerhütte, bin ich auch schon mal gewesen. Und dann sollte ich mich vorstellen, dann habe ich gesagt, wie mein Name ist, wo ich herkomme, dass ich 3 Töchter habe, 4 Schwiegersöhne und 10 Enkelkinder. Da hat meine Frau nachher gesagt: Hast du was da gesagt? Das passt doch nicht. Das passt doch absolut nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Habe ich nachgeschaut unter YouTube? Ich habe das so gesagt. Sagt meine Frau, da ist Kopfkino abgegangen. Das nur nebenbei. Also es sind 3. Wenn ihr Losung und Lehrtext lest, dann nehme ich immer wieder die Bitte, davor zu lesen, die Texte, die angegeben sind, oder danach. Und manchmal, wenn man unter Stress steht, dann, so war das bei mir im Berufsleben, dann hat man nur kurz gelesen. Und wisst ihr, was diese Woche da war? Die Geschichte Bethanien, die Salbung, und die Geschichte von Jesus, von Petrus, wo der Herr Jesus den Petrus fragt: Hast du mich lieb? 3-mal. Das ist die Retourkutsche von vor Karfreitag, wo er Jesus 3-mal verleugnet hat. Das wäre ein unwahrscheinliches Thema. Ich habe früher oft mit dem Männerchor gesungen: Abendfrieden senkt sich nieder. Und im 4. Vers war es dann so: Glaube, Hoffnung, Liebe. Und die Liebe ist die größte. Und die Frage: Brennt unser Herz noch für Jesu? Wer den Herrn Jesus liebt, der braucht über viele Dinge in Anführungszeichen nicht nachzudenken oder nachzusinnen, weil wenn wir was aus Liebe tun, dann reagieren wir ganz anders. Und wir stellen uns oft die Frage, müssen wir dies oder jenes tun? Aber ich komme nachher im Text darauf zurück. Und dieser Text von Petrus beschäftigt mich schon seit einigen Tagen. Was mir aber auch beschäftigt, im Männerchor haben wir oft gesungen aus Römer 8, wo es darin, wer kann uns was tun? Römer 8, Vers 37 folgende. Und da heißt es: Aus Liebe lässt Gott vieles in unserem Leben gut gestalten, aber auch viele Dinge, die wir oft nicht verstehen. Aber die Liebe Gottes endet nie. Und deshalb, weil Jesus für uns gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha, ist mir auch so groß, wird mir das immer, da sind 2 Schächer, die haben sich lustig über Jesus gemacht. Und dieser eine Schächer, der kommt an dem Punkt am Kreuz zu Jesus. Der hatte nichts nachzuweisen. Der war in keiner Gemeinde gewesen, der hat nicht gesungen, der hat nicht geblasen, der hat keine Aufgaben übernommen. Und Jesus sagt zu ihm: Du wirst mit mir im Paradiese sein. Das ist die Verheißung. Und deshalb ist es immer wichtig. Ich könnte jetzt vieles aus dem erzählen, was ich erlebt habe, auch in den Gemeinschaften. Ich bin ja auch in einer Gemeinschaft groß geworden. Wer zu Jesus gehört, wir haben nichts mehr zu tun. Wir brauchen nicht die Ärmel hochzukrempeln und meinen, wir müssten dies und jenes zu tun, um im Himmel anzukommen. Definitiv nicht. Wichtig ist, dass wir bei Jesus bleiben, ganz nah. Ja, und so habe ich mich mit dem Text beschäftigt. Der ist ja ein Text vor Ostern, Psalmsonntag. Und meistens ist der auch vor Weihnachten, wo immer berichtet wird über den Einzug Jesu in Jerusalem, aber auch über den Text, wo der Jesus gesalbt wird. Und wir haben im Evangelium, das nicht nur bei Johannes, bei Matthäus, die Monika hat es eben schon vorgelesen, auch bei Markus. Und die Texte, so habe ich festgestellt, nach meiner Wahrnehmung, die ergänzen sich. Ich habe den Text überschrieben, insgesamt zerbrochen aus Liebe zu Jesu. Und wenn wir die einzelnen Texte lesen, insbesondere dann aus dem Johannesevangelium, da wird das ein bisschen anders erläutert, als wie der Markus das zum Beispiel macht. Der Markus sagt, oder die Markus-Evangelium steht, das Haupt wurde gesalbt, bei den anderen die Füße. Wichtig ist mir eigentlich, die Maria salbt Jesus. Bevor diesen Text und das Nähere, ich weiter dazu sage, möchte ich nochmal mit uns beten und dazu können wir sitzen bleiben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, was du uns immer wieder noch schenkst. Schenke du uns, dass wir aufmerksam zuhören, was du uns sagen möchtest. Und deshalb, Herr Jesus, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen, lass in deiner Klarheit Lug und Trug vergehen. Lass uns in der Stille hören deinen Plan und tun, was dein Wille uns hat kundgetan. Und Herr Jesus, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Hab den Text überschrieben, die Salbung Jesu in Bethanien. Wir lesen im Johannesevangelium und im Johannes 12, die Verse 1 bis 3. Jesus kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus der Gestorbene war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Und da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Natte und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Und wenn ich so mich mit den Texten beschäftige, dann fällt einem ja vieles auf. Es geht auch nicht darum, ob das eine so war oder das andere, sondern oft sind das Ergänzungen. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass die 3 Geschwister von Bethanien, die illustrieren in ihrem Verhalten 3 wichtige christliche Aktivitäten. Wir lesen hier, dass die Martha dem Herrn Jesus diente, der Lazarus pflegte mit ihm Gemeinschaft und die Maria verehrte den Herrn Jesus. Und das hat mich bewogen, 4 Punkte. Der erste Punkt, Dienst. Der zweite Punkt, Gemeinschaft. Der dritte Punkt, Anbetung. Und der vierte Punkt, zerbrochen aus Liebe zu Jesu. Der erste Punkt, Dienst. Die Martha scheute keine Mühe, Jesus und seine Jünger zu bewirten. Wenn mich jetzt früher gefragt hätte, da kam ich mit klar, was zu arbeiten, was zu bewegen und. Und das tat die Maria. Und wichtig ist, wir dürfen dem Herrn auch dienen. Nämlich er sagt in Johannes 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Aber denken müssen, es ist wirklich eine große Ehre, für den Herrn Jesus zu arbeiten, für ihn tätig zu sein, in seinem Dienst zu stehen. Und der Herr Jesus ist einmal auf die Welt gekommen, um uns zu dienen. Ich habe es oft schon an anderer Stelle gesagt, viele stehen ja von euch noch im Berufsleben, viele sind zu Hause, aber es gibt keinen besseren Arbeitgeber, als im Reich Gottes tätig zu sein. Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld fürs Viele. So steht es in Matthäus 20, Vers 28. Und deshalb ist der Herr Jesus gekommen. Er selbst gibt uns das Beispiel für jeden Dienst. Und dann heißt es weiter hier, der Vater ehrt den, der seinem Sohn dient. Wisst ihr, das ist die größte Belohnung für jede Mühe und Arbeit, die wir für den Herrn Jesus tun können. Ein Volk, wir kennen das alle, ehrt solche, die sich für das Wohl der Nation eingesetzt haben, mit einer Statur oder mit einer ausgezeichneten Erwähnung in den Geschichtsbüchern. Und in Deutschland ist das so, da gibt es unter Umständen das Bundesverdienstkreuz. Was für eine vergängliche Belohnung, habe ich gedacht, ist das im Gegensatz zur ewigen Anerkennung unseres Gottes und Vaters im Himmel. Es gibt ein Lied, das höre ich oft schon mal im Auto, der Dienst für den Herrn oder der Dienst für den Heiland befriedigt das Herz. Der Dienst für den Heiland befriedigt das Herz. Und deshalb lasst uns weiter treu und demütig dem Herrn dienen, denn unsere Mühe ist nicht umsonst. Der zweite Punkt, Gemeinschaft. Wir lesen hier im Text, dass Lazarus lag mit Jesus zu Tisch. Jesus hatte Lazarus vom leiblichen Tod auferweckt und stand im Begriff, am Kreuz zu sterben, um ihm ewiges Leben zu geben. Auch uns hat der Jesus durch sein Sterben am Kreuz auf Golgatha vom ewigen Tod gerettet und uns ewiges Leben geschenkt. Warum sollten wir uns viel bei ihm aufhalten oder darum sollten wir uns viel bei ihm aufhalten, um von ihrem Worte des Lebens und der Gnade zu vernehmen? Praktische Gemeinschaft mit Jesus genießen wir beim Lesen der Bibel oder im Gebet. Es ist ein großes Vorrecht, zu ihm zu reden und ihn durch das Wort der Bibel zu hören. Doch oft handeln wir wie Kinder, die nach dem Essen so schnell wie möglich es geht, die Tischgemeinschaft zu verlassen, um hinauszugehen und zu spielen. Wenn wir jedoch einen Gast lieben und ehren, haben wir es nicht eilig, seinen Besuch zu beenden. Die Zeit, die wir täglich mit dem Herrn Jesus verbringen, ist ein echter Anzeiger dafür, wie unser geistlicher Zustand und unsere Liebe zu ihm ist. Wenn ich das so lese, muss ich immer daran denken, wenn mein Bruder und ich früher zu Hause Dummheiten machten, dann pflegte unser Vater zu sagen, geht in die Wiese, grabt ein Loch und macht es wieder zu, in der Zeit macht er keine Dummheiten. Kennt ihr das? Wer kennt das, hat das schon mal gehört. Und wenn ich das hier so betrachte, wissen Sie, ist ja, wenn wir die viel Zeit mit dem Herrn Jesus verbringen, dann beschäftigen wir uns nicht mit vielen anderen Dingen. Schaut mal, was jetzt läuft die nächsten 6 Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Leute vor dem Apparat sitzen und schauen sich nachts und morgens und im Nachhinein an, was da auf den Spielfeldern passiert. Ich höre jetzt eine Diskussion. Das sollen im Endspiel die Karten inzwischen schon weit über viele Millionen kosten. Weil die Amerikaner machen ja aus allem Geld, das nur nebenbei. Aber dass uns immer wichtig ist, mit Gottes Wort zu beschäftigen, andere Prioritäten zu setzen. Und Dienst ohne Gemeinschaft mit dem Herrn kann zu einer Bürde werden. Und dies war bei Martha, das lesen wir in Lukas 10, die Verse 38 bis 42 der Fall. Und da hat der Herr Jesus die Martha korrigiert. Jesus ist ja hier bei Simon, dem Aussätzigen, und im Kapitel 10 vom Lukas-Evangelium, da ist der Herr Jesus bei Maria, Martha und Lazarus. Und die Martha arbeitet. Die können mir vorstellen, so theoretisch in der Küche, macht alles, der Lazarus pflegt Gemeinschaft und die Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört zu. Und da beschwert sich die Martha und sagt, ja, Jesus, du musst der Maria mal sagen, die kann mir doch mal helfen. Und was sagt der Herr Jesus? Andere Prioritäten setzen. Da stelle ich mir oft die Frage, wo setzen wir die Prioritäten? Kommen wir aus Dankbarkeit morgens in den Gottesdienst? Oder aus Tradition? Oder ist es uns eine Not? Wenn wir noch für Jesus brennen und die Liebe noch da ist, dann sollte uns nicht zu schwer sein. Und das Gleiche, was der Herr Jesus der Martha sagt, ist dem Elia passiert. Wir kennen alle den Propheten Elia, der mit den Baalsbrüdern da versucht hat, was klarzustellen. und das Feuer kommt vom Himmel und da, wo die Baalsbrüder dran sind, kommt kein Feuer, es kommt mittags noch nicht. Und da macht der Elia sich lustig über die Baalsbrüder. Ihr müsst mal mehr schreien, euer Gott, der schläft und, und. Aber der Elia hat vorne gestanden, weil er wusste, Gott ist bei ihm. Nämlich als er vor dem Angesicht des Herrn stand, konnte er sich trotz Widerstand kühn für Gott einsetzen. Und auch später wurde er mutlos und floh. Und warum? Weil er den Allmächtigen nicht mehr vor sich hatte, darum forderte Gott ihn in der Höhle am Berg Horeb auf, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Wie notwendig ist es für uns, dass wir uns viel in der Gegenwart des Herrn aufhalten, damit wir ihn hingebungsvoll dienen können. Steht in Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Könnt ihr noch in den letzten 10, 15 Jahren an die Diskussion erinnern, Rinder waren, wo man die Tiere alle geschlachtet hat? Und das hat Riesenschäden verursacht. Ganze Herden wurden geschlachtet, um das weitere Ausbreiten der Seuche zu verhindern. Und da ist ein europäischer Viehzüchter, hat einem Journalisten erklärt, der welche eine Umfrage machte zum Thema des Rinderwahnsinns, dann hat er Folgendes gesagt, eine kranke Kuh erkennt man sofort. Ein Tier, welches nicht frisst, nicht wiederkäut und sich von der übrigen Herde zurückzieht, zeigt die typischen Symptome der Krankheit. Und diese drei Merkmale kann man auf einen Gläubigen anwenden, dessen Verhältnis zu Jesus langsam abkühlt. Er isst nicht mehr. Regelmäßiges Lesen der Bibel ernährt uns. Wir brauchen das wie das tägliche Brot. Entfernt sich der Gläubige aus der Gemeinschaft mit seinem Herrn, dann verliert er mehr und mehr das Interesse an Gottes Wort. Die Dinge der modernen Welt gewinnen immer größeren Einfluss und er hat nicht mehr den Wunsch, Gottes Willen zu erfahren. Und das wird bald an seinem Verhalten erkennbar. Er wiederkäut nicht. Das entspricht dem häufigen Nachsinnen über die Bibel. Nur so kann man das Gelesene vertiefen. Ein Christ, der die Bibel nicht kennt, öffnet sich unzähligen anderen Dingen. Und die Welt und die Beschäftigung des Lebens nehmen seinen Geist ganz gefangen, sodass schließlich für das Wort Gottes kein Raum mehr bleibt. Und das Dritte, er zieht sich zurück. Ein Gläubiger, der nicht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus lebt, sucht keinen Kontakt zu seinen Glaubensgeschwistern. Da die irdischen Dinge ihn ganz beherrschen, liegt ihm nichts mehr daran, mit anderen Gläubigen über den Herrn zu reden. Und das ist eine große Not, die wir haben. Ich kenne das vielleicht nicht ganz so, aber ich komme durch viele Gemeinschaften, durch viele Ortschaften. Manchmal ist nur noch einmal in der Woche, einmal im Monat Gottesdienst, was kirchlich betrifft. In anderen Bereichen besucht man Dinge aufrechtzuerhalten. Oder viele fahren irgendwo hin, weil sie meinen, da wäre das rechte Evangelium. Aber wenn man es zurückzieht aus der Gemeinschaft, das ist wohl nicht so gut. Ihr kennt das alle, eine einzelne Kohle brennt nicht lange. Und deshalb die Frage, prüfen wir uns einmal ehrlich, erkennen wir uns vielleicht da wieder? Und deshalb lasst uns umkehren und einen Neuanfang wagen und ganz nah bei dem Herrn Jesus bleiben. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Da geht mir immer der Text durch aus Offenbarung 3. Kennt alle das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und da steht im Vers 15, ach, dass du kalt oder warm wärest. Oder Jesus sagt, ihr seid nicht kalt und ihr seid nicht warm. Und dann habe ich vor über 40 Jahren, las ich zu diesem Vers ein Gedicht. Und dieses Gedicht habe ich mir in die Bibel geklebt. Inzwischen war das so braun, dann habe ich es mir abgeschrieben und woanders hinterlegt. Ich möchte euch das mal vorlesen, dieses Gedicht, das jemand zu dem Vers 15 geschrieben hat. Alle, die sich nach zwei Seiten stets verneigen vor der Welt, die sich niemals klar entscheiden, wo sie Gott auch hingestellt. Seht, sie gleichen jenen Lauen, die nicht kalt und warm hier sind, auf sie kann man niemals bauen, denn sie wechseln wie der Wind. Sie verwahren sich entschieden, ohne Religion zu sein, treten oft sogar hienieden für die frommen Bräuche ein. Ja, sie können sich begeistern mit so manchem guten Wort, wissen alles so zu meistern, sich zum Besten immer fort. Doch sie bleiben stets verbunden mit der Welt und ihrem Schein. Was als Glauben sie bekunden, geht nicht tief ins Herz hinein. Von dem Weg sie bald abweichen, wenn er schmäler wird und steil, wollen sonst sich ganz an Gleichen, suchen dort ihr Glück und Heil. Jesus fordert von uns allen drum Entscheidung jeden Tag. Wer nicht feststeht, der wird fallen, wie er sich auch wenden mag. Einen Herrn gibt es auf Erden und im Himmel ganz allein. Alle, die einst selig werden, müssen seine Jünger sein. Und deshalb Jesus Christus gestern, heute und in alle Ewigkeit. Oder zu des Satans Freude in Verdammnis jederzeit. Das allein sind klare Ziele, die uns zur Entscheidung stehen. Hilf, o Herr, dass doch recht viele zu der Herrlichkeit eingehen. Deshalb wichtig, immer nahe bei Jesus zu bleiben. Der nächste Punkt, Anbetung. Ich denke, es ist eine Ehre, dem Herrn zu dienen. Und es ist eine Freude, mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Aber das höchste Vorrecht ist die Anbetung. Sie kommt aus einer echten Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn hervor. Christliche Anbetung geschieht im Geist und in der Wahrheit und sie ist kein Ritual, sondern eine verständnisvolle Verehrung Gottes. 1. Johannes 5, Vers 20 steht, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Mit Freude und Ehrfurcht betrachten wir die Eigenschaften Gottes, seine Majestät, seine Herrlichkeit und seine Gnade. Und die gilt immer noch. Und dies füllt oder das führt zu Anbetung. Wir können sie weder erarbeiten noch erzwingen. Das bewirkt ganz alleine Gottes Geist. Und wie wichtig ist es deshalb, dass wir täglich im Leben den Geist weder betrüben noch auslöschen, sondern wirken lassen. Wisst ihr, das bereitet mir auch oft Not, wenn ich mit gewissen Leuten diskutiere, wo ich mich dann frage, sind die wiedergeboren? Wiedergeborene haben den Geist Gottes. Die wissen, was in der Bibel steht. Oder sollten es wissen. Und sich auch von dem Heiligen Geist leiten zu lassen, jeden Tag. Nämlich der Teufel, der Satan, strengt sich ungemein an, die Anbetung zu verhindern, weil er nicht möchte, dass wir Gott verehren. Und ich habe in unserer Zeit oft den Eindruck, der Teufel ist überall am Werk, um alles zu zerstören. Und bei Maria hier in unserem Text, ich komme gleich näher drauf zurück, da benutzt der Teufel sogar den Judas. Und dieser nennt die Tätigkeit Marias eine Verschwendung. Aus falschen religiösen Gründen gibt er vor, für die Armen besorgt zu sein. Doch die Anerkennung des Herrn Jesus und der Wunsch des Vaters nach Anbetern sollten uns spornen, diesem Vorrecht trotz Widerstand nachzukommen. Und lasst uns keine Aktivität, auch nicht im Werk des Herrn, erlauben, die Anbetung zu behindern oder zu stören. Wie schön ist die Aussage, so lesen wir es hier, das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Dazu könnte man auch vieles sagen. Ich habe mich gefragt, was ist damit gemeint? Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Sie waren im Hause des Simons, des Aussätzigen. Ich weiß nicht, wie es da im Hause gerochen hat. Ich musste beruflich vor über 40 Jahren schon in Alten- und Pflegeheimen sein. Damals gab es noch keine Pampers, da gab es Windeln. Und die rochen vom Feinsten. Hat mich geprägt. Habe ich gefragt, wie ist es in unseren Häusern, in den Gemeinschaften? Ist da ein wohltuender Geruch? Sind wir untereinander zerstritten? Ich könnte vieles dazu erzählen. Ich kenne Gemeinschaften, die waren ganz groß. Die haben heute nur noch ein paar Personen, weil sie sich nur gestritten haben. Frage ich mich, wie gehen wir miteinander um in unseren Kreisen? Und wisst ihr, die Welt schaut auf uns. Schaut auf uns den Rücken, wie wir uns verhalten. Ist ein wohltuender Geruch hier oder bei uns zu Hause? Wie ist es in unseren Familien? Steht, das Haus aber wurde voll von dem Geruch des Salböls erfüllt. Und deshalb unsere Anbetung wird einen belebenden Einfluss auf unser Zusammenkommen und unsere Familien haben. Jetzt zum letzten Punkt. Zerbrochen aus Liebe zu Jesu. Das Wertvollste, das Maria besaß, gab sie Jesus. Ich denke, die Maria war ein Denkmal der Liebe zu Jesu. Sie zerbrach ihr Fläschchen mit echtem, kostbarem Nattenöl und goss das wertvolle, wohlriechende Salböl auf das Haupt, die Füße des Herrn Jesus. Und von einigen wurde dieses Handeln der als Vergeudung bezeichnet. So steht es hier im Vers 4 und 5. Und Jesus selbst wies diesen Tadel zurück. Nattenöl war, so habe ich es gelesen, ein rotfarbenes, aromatisches Salböl, das zur Zeit des Herrn Jesus ein allgemein bekanntes Parfüm war. Es galt als sehr kostbar und war ausgesprochen teuer, denn es wurde aus Nordindien importiert. Und dies war in jenen Tagen vom Heiligen Land aus eine lange, schwierige Reise. Nattenöl wurde für gewöhnlich in Alabasterflächen, und die waren aus Marmor, aufbewahrt, damit sie einen starken, reichen Wohlgeruch bewahrten. Und Marias Nattenölfläschchen war wahrscheinlich ihr wertvollster Besitz. Und diesen Besitz hat sie zweifellos für die beste Gelegenheit aufbewahrt. Und als Jesus kam, erkannte Maria, wer Jesus war, und glaubte allen seinen Worten. Glauben wir alle den Worten, die in der Bibel stehen? Von Beginn an, 1. Mose 1, bis in die Offenbarung 22. Oder hinterfragen wir gewisse Dinge? Gottes Wort ist die Wahrheit. Ich denke heute über viele Dinge im Alter von 70 Jahren anders nach, als ich in jungen Jahren darüber nachgedacht habe. Aber eins habe ich nie gemacht, ich habe nie was in Zweifel gestellt. Ich weiß vieles nicht. Sollte man die Hände falten, irgendwann, gehe ich davon aus, wird einem das offenbart. Aber zweifelt nicht an Gottes Wort. Weil das tun ist der Anfang, sage ich oft, vom Ende. Und da sie die Maria auch sein Zeugnis Glauben schenkte, nämlich, dass sie ihm die schwere Prüfung in Jerusalem bevorstand, salbte sie ihn für sein Begräbnis. Und Jesus sagt in Markus 14, Vers 8, Maria hat meinen Leib im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Maria wollte dem Herrn Jesus gerne ihr Wertvollstes geben. Frage, was ist unser Wertvollstes? Bei den meisten von uns ist das geliebte Geld, das Fläschchen, das geliebte Geld, vielleicht unsere Stellung, unser Erfolg im Beruf. Es ist das, was wir mit unserem Leben machen möchten, das, was wir aus uns, aus diesem Leben herausholen möchten. Natürlich denken wir alle gern an Erfolg in einem Beruf, der uns gefällt. Davon könnte ich vieles erzählen. Als ich damals im Berufsleben angefangen habe bei der AOK, habe ich mich montags gefragt, hoffentlich wird schnell Freitag. Und freitags habe ich gedacht, hoffentlich wird nicht Montag. Dann habe ich überlegt, wie kommst du da durch? Da gibt es ja in den Sprüchen viele gute Sprüche, aber ich habe das irgendwann so umgemodelt für mich, dass das passte, nicht passte, sondern das, was mir da gesagt wurde, finde heraus, was du gerne tust und du wirst keinen Tag mehr arbeiten müssen. Das war mein Motto. Wo ich aufgehört habe, habe ich 6 Jahre gebraucht, um zu Hause anzukommen. Frage, was ist unser Bestes, unser Wertvollstes? Ich habe im Leben nicht viel richtig gemacht, sage ich oft. Aber eins, was ich gemacht habe, ich habe Gottes Reich immer versucht, an die erste Stelle zu stellen. Dann kam mein Beruf und dann kam meine Familie. Und da habe ich vieles verkehrt gemacht. Ich sage das auch so offen. Vieles. Heute komme ich zu dem Ergebnis, die Dinge anders zu, von der Priorität her zu setzen. Reich Gottes, Familie und so weiter. Ich las von einem Berater von George Bush, ein hochintelligenter Mann, der hat sich hochgearbeitet bis ganz oben hin. Dass er genauso tickte, um ihm alle gute Vorschläge zu geben. Und dann sagt man ihm 4 Wochen später, wo er ganz oben war, wo er jahrelang dann gearbeitet hat, du hast dies und jene Tumorerkrankung und du wirst höchstens noch ein halbes Jahr leben. Und dann hat er über sein Leben nachgedacht. Und dann hat er festgestellt, dass nur an erster Stelle sein Beruf stand. Es ist schön, eine Aufgabe zu haben. Aber wichtig ist immer dabei, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und es ist auch so, natürlich denken wir alle gern an Erfolg in einem Beruf, der uns gefällt. Wir tun oft alles voller Hingabe dafür. Und dann auch eines Tages voller Zufriedenheit, Achtung und natürlich mit viel Geld in den Händen vielleicht in den Ruhestand zu gehen. Jünger, ich mache einen guten Vorschlag. Es nicht so ist, setzt andere Prioritäten. Wer weiß noch, ob ihr überhaupt die Rente bekommt. Blüm sagt ja immer, die Rente ist sicher. Ja, die Systeme fallen immer mehr auseinander. Ich könnte jetzt vieles dazu erzählen, das bringt uns nicht weiter, ist nicht das Thema. Aber die Prioritäten anders zu setzen. Und dieser Traum, in den Ruhestand zu geben und es schön zu haben, die haben Millionen von Menschen und versuchen das heute zu verwirklichen. Und wie oft habe ich das in Corona oder nachher gehört? Ja, man muss das Leben genießen, man muss hierhin, dahin und. Und wisst ihr, was ich feststelle? Die Leute werden immer unzufriedener. Ich konnte es nie ab, am 31.12., wenn das neue Jahr begann und die Sektgläser wurden hochgehoben, Hauptsache Gesundheit. Vor wie vielen Leuten habe ich gestanden, die unendlich krank waren? Ich könnte viele Beispiele erzählen. Und die waren zufriedener wie viele andere, die nichts hatten. Und bei uns ist es inzwischen so in unserem Land, ob Regen oder Sonnenschein, Hauptsache dagegen. Und wisst ihr, inmitten all dieses selbstsüchtigen Denkens hält Jesus Ausschau nach Menschen, die bereit sind, auf ihre eigenen Lebenspläne zu verzichten. Ja, die bereit sind, ihr Bestes zu opfern, wenn er sie darum bittet, weil er mit ihnen den Willen des Vaters tun und seine Gemeinde bauen möchte. Was tun wir? Wir gehen oft eigene Wege. Steht in Matthäus 22, Vers 5, aber sie achteten nicht darauf und gingen hin, einer auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Das Haus aber wurde mit dem Duft des Öls erfüllt, so steht es hier. Und Marias Opfer sollte auch ein angenehmer Wohlgeruch sein und eine Erfrischung und ein Segen für alle Anwesenden im Haus des Simons. Und nachdem sie bereitwillig ihr wertvollstes Fläschchen zerbrochen hatte, erfüllte der wunderbare Duft des Nattenöls die Luft. Aber zuerst musste dieses Fläschchen zerbrochen werden. Und ohne diesen Zerbruch konnte der wunderbare Duft des Salböls nicht das Haus erfüllen. Und wir wissen aus dem biblischen Bericht, dass die Jünger und insbesondere Judas an diesem Segen vorbeigegangen sind, weil sie nicht erkannten, was Maria eigentlich tat. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ich könnte euch jetzt vieles erzählen aus Vorstandssitzungen bei Bläsern, im Männerchor, im CVM, in der Gemeinschaft und wo auch immer. Aber hier war einer und das war der Judas und den hat der Teufel benutzt, wie sagt man uns in Wilgersdorf, um zu stänkern. Kennt ihr den Begriff? Und wisst ihr, was dann das Interessante noch dabei war? Der hat die ganzen Jünger angesteckt. Die waren auf einmal auf demselben Trip. Und mit diesen Dingen, die die Jünger und Judas getan haben, verrieten sie mit ihren Worten ihre Gesinnung. Auf einmal fangen alle an, rumzunörgeln. Und wenn wir es zum Schluss lesen im Vers 9, was sagt denn der Herr Jesus? Das, was die Maria getan hat, wird in der Bibel stehen. Ich glaube, hätten wir damals die Presse gehabt, hätte niemand erwähnt. Das wäre keine Meldung gewesen für diese Welt. Aber das, was Maria getan hat, sagt der Herr Jesus im Vers 9, das wird in der Bibel stehen, bis an das Ende aller Zeiten. Und wisst ihr, was mir noch dabei aufgefallen ist? Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, ich komme ja durch viele Gemeinschaften, in den meisten Gemeinschaften halten die lieben Damen die Gemeinschaft noch aufrecht. Da geht das ja los, darf eine Frau auf der Kanzel stehen und all diese Dinge. Wenn mich dann jemand fragt, sage ich, wir haben kein Frauenproblem, wir haben ein Männerproblem. Weil die Männer halten sich immer mehr zurück. Und das ist mir auch dabei aufgefallen. Wisst ihr was? Die Jünger waren immer bei Jesus. Und sie haben nicht erkannt und wahrgenommen, dass Jesus 6 Tage später ans Kreuz musste. Sonst hätten sie diese Aussage nicht getan. Ich frage mich, wie die unterm Kreuz gestanden haben, was haben die denn 5 Tage vor oder 6 Tage vor von Unsinn geredet? Und die Maria hatte das erkannt. Sie hat das Wertvollste gegeben für den Herrn Jesus. Sie hat das, was er gesagt hat, für wahrgenommen, was in der Bibel stand. Er hat ja auf all die Dinge darauf hingewiesen, dass er ans Kreuz muss und sterben muss. Und die Jungs fangen hier an zu diskutieren, ist doch zu viel Geld. Wollen wir nicht überhalten, was der Wert jetzt war, das bringt uns nicht weiter. Das war mehr Wert, als der Judas bekommen hat, die 30 Silberlinge, um Jesus zu verraten. Die Maria hat dem geglaubt, was Jesus gesagt hat. Und das ist die Botschaft, zu glauben, was Jesus sagt. Weil sie nicht erkannten, was Maria eigentlich tat. Und wir sollten uns ganz dem Herrn Jesus hingeben. Ich habe das hier überschrieben, Hebräer Kapitel 12. Wir haben die letzten Wochen Bibellese, Hebräer Kapitel 12, die Glaubensmänner und so weiter. Ob Abraham, ob Mose, ob Rahab. Die haben nicht nur Freude gehabt. Es wäre eine eigene Predigt, darüber zu reden, wer hatte Freude und Leid als Nachfolger. Wir meinen ja oft, das müsste jeden Tag Sonnenschein sein. Früher marschiert sind und haben gerufen, geblasen, kommt zu dem Heiland, kommt noch heute und so weiter und sind marschiert. Es ist aber nicht jeden Tag Sonnenschein. Und jetzt will ich 2 Dinge aufzählen. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber mit dem Volk Israel Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Wenn früher jemand gesagt hätte, ich würde im Unternehmen mit Zielen arbeiten, hätte ich gedacht, jetzt ist es soweit. Im Gesundheitswesen. Aber was ist unser Ziel? Im Himmel bei Jesus zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein kleiner Hase da gestorben war, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber meine Frau diskutierte mit dem kleinen Elia, wo der Hase jetzt wäre und so weiter und so fort. Ja, im Himmel. Dann hat er gefragt, wie ist denn im Himmel? Meine Frau gesagt, jetzt muss man den Opa fragen. Klärt mal ein kleines Kind, wie es im Himmel. Da haben wir so ein Bild, wo ein schöner Fluss durchfliegt, links und rechts Bäume. Mit jedem Monat Ernte sein und so weiter. Und dann fragt der Elia, Opa, was macht man denn da? Ja, sag ich, Elia, das weiß ich auch nicht so genau, aber es gibt auch gewisse wichtige Aufgaben. Könnte man auch vieles zu sagen, wie ist das im Preisgericht zum Schluss? Und dann ist er nach Hause gegangen und dann hat er zur Mutter gesagt, so, Oma, also im Himmel muss, Mama, im Himmel muss es schön sein, weil da kriege ich mal eine vernünftige Aufgabe. Und der Mose, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Hebräer 11, die Verse 24 bis 28. Bei Mose hatte alles darauf hingedeutet, dass er eine großartige Karriere am Hof des Pharaos machen würde. Er war ein hervorragender, ausgebildeter, gut geschulter Angehöriger der ägyptischen Oberschicht. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Apostelgeschichte 7, Vers 22. Der Glauben an Gott war ihm aber wertvoller als zeitlicher Ruhm und Einfluss. Auf manchen Umwegen und Kämpfen suchte er Gottes Willen und das Wohlersehen seiner Brüder mehr als alles andere. Und der Mose zerbrach seine Alabasterflächen und goss sein Nattenöl für den Herrn aus. Wir kennen alle Saulus von Tarsus. Und er gab auch sein Wertvollstes für Gott. Und der Saulus stand schon weit oben auf der Leiter des Pharisäertums, als Jesus ihm Einhalt gebot und ihm einen Auftrag in seiner Gemeinde erteilte. Das beschäftigt mich auch immer wieder. Der hat den Paulus überhaupt nicht gefragt. Auf dem Weg nach Damaskus stellt er sich vor ihn und sagt, jetzt ist Feierabend, was du machst hier in dieser Welt. Es war Feierabend. Er hat ihn überhaupt nicht gefragt. Er hat ihn benutzt, sage ich jetzt mal so, dass er nur noch für ihn tätig war. Und so wie ich das manchmal lese, viele wollten den Paulus nicht hören, der konnte wohl nicht gut reden und dies und jenes. Aber er wusste alles, was da passiert war im Pharisäertum. Er war erfüllt von jüdischem Eifer und gewann immer mehr an Einfluss unter den Juden. Er war auf dem Weg an die Spitze der jüdischen Leiterschaft. Aber Saulus, der später Paulus genannt wurde, zerbrach sein Alabasterflächen, das mit wertvollem Pharisäertum gefüllt war, und goss es aus für den Herrn. Und der Wohlgeruch seines Opfers ist für das Haus des Herrn die Gemeinde seit 2000 Jahren. Ob Philipperbrief, können die alle aufzählen, die der Paulus geschrieben hat. Er sitzt im Gefängnis und schreibt an die Philipper. Das muss man sich mal vorstellen. Mit welcher Freudigkeit. Der Wohlgeruch seines Opfers ist für das Haus des Herrn, der Gemeinde, seit 2000 Jahren ein Segen. Ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz war er ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde und nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz forderte, untadelig. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. So steht es in Philipper 3. Und als Jesus Paulus berief, wurde seine natürliche Karriere abrupt beendet. Er begann eine neue Karriere als ein Mann, der dem Wohlgefallen seines Herrn völlig hingegeben war. Wie sagt er den Philippern, ich jage ihm aber nach, um es zu ergreifen, nachdem ich, was ich von Christus ergriffen bin. Frage, ruft uns der Geist Gottes? Hat Jesus sein Wehe, wenn ihr nicht das Evangelium predige, auf unsere Schultern gelegt? Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal irgendwo auf einer Kanzel stehen könnte. Ich damals im Berufsleben anfangen, wir hatten kein Telefon. Wenn ich ans Telefon ging, wackelten meine Hände. Oder wenn eine Frau, die schwanger war, am Schalter stand, ich übertreibe das mal, bin ich knallrot geworden. Bist du bereit, auf deine eigenen Pläne zu verzichten, sodass Gottes große, weltumfassende Ziel auch durch dich zur rechten Zeit verwirklicht werden kann? Wisst ihr, diese ganze Diskussion, die wir oft führen, ich muss da ganz vorsichtig sein, ich habe auch meine Meinung dazu, ich will sie jetzt nicht sagen, aber wer steht auf der Kanzel, wer sagt dieses und jenes? Fakt ist, wenn niemand mehr was sagt, wer redet denn dann? Was steht in der Bibel? Steine. Die Steine. Dürfen nicht denken, dass Jesus uns gebrauchen müsste, in Anführungszeichen. Bist du bereit, eine geringe Arbeit zu tun, während Gott deinen Charakter für seinen Dienst zubereitet? Ob im Berufsleben oder in der Gemeinde, das Allerwichtigste, was man braucht in der Gemeinde, ist jemand, der sich um ein Haus, um Dinge kümmert, dass die Tür morgens auf ist. Entschuldigung. Und wir haben oft so die Mentalität, wir schauen ja immer nach anderen. Und das ist die Neid, ist die, wie soll ich sagen, die Wurzel allen Übels, Neid und Geiz. Und wie sagt Kierkegaard, vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und wisst ihr, der Mose und der Saulus, der Paulus, Mose war damit zufrieden, Schafe zu hüten. Er hatte ja den Ägypter umgebracht, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Gott lässt die Dinge nicht ungestraft. Er musste 40 Jahre zu den Schafen. Und der Paulus war Zeltmacher. Und das zu einem Zeitpunkt, wo beide Männer, hätten sie es gewollt, mit Leichtigkeit auf dem Höhepunkt ihres beruflichen Laufbahn hätten stehen können. Ich habe mich gefragt, war Maria eine Frau, die hier nur ihre Pflicht tat? Ich denke, nein, es war mehr als eine Pflicht. Ich denke, diese Tat geschah aus einem liebenden Herzen und gerade das machte sie so bemerkenswert. Und wisst ihr, das Herz ist wichtiger als der Kopf. Müsste meine Frau hier sitzen, die könnte euch was zu meinem Herzen erzählen. Ich sage, du hast ein Herz aus Stein. Ich muss im Moment Medikamente einnehmen, dann habe ich den Eindruck, ich habe ein Herz, da ist noch ein Gefängnis drum. Sagt meine Frau, das könnte ja nur noch schlimmer werden. Aber wie ist es mit unserer Empathie? Und. Und hier, es ist in unseren Tagen vielfach Gewohnheit geworden, zu überlegen, ob etwas unsere Pflicht sei oder nicht. Wohl uns, wenn wir zu Zeiten Impulse verspüren, die eindrucks- und ausdrucksvoller sind als die ganze Redekunst der moralischen Verpflichtungen. Aber wie oft sagt unser Herz, steh auf, besuche diesen oder jenen Kranken. Wir zögern und fragen, ist es meine Pflicht? Ist dieser Dienst durchaus erforderlich? Oder dein Herz hat dir vielleicht einmal gesagt, gib von deinem Vermögen reichlicher für die Sache Jesu. Wenn wir diesen Herzdrang erfolgten, würden wir das sofort tun. Stattdessen zögern wir, schütteln bedächtig den Kopf und berechnen, ob es denn wirklich unsere Pflicht sei. Ich habe die Bläser oft kritisiert, wenn die alle 14 Tage zur Übungsstunde kamen. Ich hatte dann mal ausgerechnet, wie viel Zeit, wenn sie so viele Stunden schlafen und ich konnte jedem 8 Stunden geben, ich brauchte meistens nur 5. Aber was geben wir für Gottes Reich? Und eins sage ich euch, ich weiß noch genau, wir wollten ein neues Fenster am Dach einbauen, dann wollte ich eins kaufen, sagte meine Frau, du hast was gespendet. Ja, sage ich, und? Mich irgendwann zu einem Bauunternehmen gefragt, kam der zu mir und sagte, ich suche so ein Fenster, so ein Dachfenster. Dann sagt man, weißt du was, ich habe hier eins, das ist neu. Hat nur jemand offen gemacht, außenrum die Folie abgemacht und da hat er mir das so viel billiger lassen. Dann habe ich im Hinterkopf vor einmal, stellte ich fest, das, was ich gespendet hatte, war wieder da. Und was ich auch festgestellt habe, wir sollen ja den 10. geben von dem, was wir haben. Die Zeit, die ich nicht investiert habe, ich habe meistens nur das gemacht, was mir aufs Herz gelegt war. Das habe ich nicht nur 10-fach wiederbekommen. Wie steht es in der Bibel? Wie kriegen wir Dinge wieder? 100-fach. Seid ihr jüngeren Leute, sind wir noch bereit, uns so den Dingen hinzugeben? Maria gab ihr Bestes. Maria hat es nicht so gemacht. Es war nicht ihre Pflicht, das Alabasterflasche über dem Haupt des Herrn Jesus zu zerbrechen. Sie tat es nicht aus einem Gefühl des Gehorsams, sondern aus einem höheren Trieb. In ihrem Herzensdrang schwebte alle Bedenken und Fragen hinweg. Hätte sie überlegt, berechnet und die Vernunft zu Rate gezogen, so hätte sie diese Tat nie vollbracht. Aber das Herz drängte sie zu handeln, was sie tat. Maria von Bethanien tat also mehr, als die Pflicht es forderte. Und davon dürfen auch wir lernen. Es geht nicht nur darum, alles aus christlicher Pflicht zu tun. Die Pflicht hat Jesus einmal so beschrieben. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht. Lukas 17, Vers 10, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und ich habe ein Problem. Ich muss, wenn ich was lernen, musste früher schon mich dafür begeistern, das Lernen, Nacharbeiten und so weiter. Aber wenn ich es verstanden habe, kann ich nicht vergessen. Und das, was mir wichtig ist und sofort, das kann ich behalten. Und diesen Text, der hier steht, vergesse ich im ganzen Leben nicht. Wir sangen im Männerchor in Buschütten, der Friedemann Wunderlich hat die Predigt und der, wie heißt er noch da, ist inzwischen verstorben, der jahrelang Schriftführer beim Posaunenverband war, kommt nicht auf den Namen, ist euch jetzt nicht entscheidend, der las, wie der geehrt wurde, diesen Text vor. Und wir jammern heute oft, wenn wir zwei oder drei Aufgaben haben oder irgendwas tun sollen. Ach, kriegen wir das? Wird das belohnt? Dieses Opfer Marias war ihr eben nicht befohlen. Sie war nicht schuldig, es zu tun. Sie tat es aus freiem Antrieb. Und das ist aber nur möglich, wenn das Herz mit Gnade gefüllt ist. Und hier können wir sagen, Maria von Bethanien hatte eine Passion. Sie diente Jesus in liebender Hingabe. Von einem solchen Leben geht der Duft eines kostbaren Salböls aus. Wir kennen alle die Dora Rappert, die hat 1887 folgendes Lied gedichtet. Wir könnten das eigentlich singen, ich will aber jetzt die Verse nur mal vorlesen. Und jetzt fällt mir es wieder ein, eben habt ihr das Lied gesungen, liebster Jesu, wir sind hier. Wisst ihr, dass das Lied 4 Strophen hat? Ich habe auch immer nur 3 gesungen, bis dass ich das irgendwann festgestellt habe, es hat 4 Verse, aber das nur nebenbei. Und die sagt folgendes, und jetzt, wenn man das vorliest, ist das noch einfach vorzulesen. Eigentlich müssten wir das singen. Dann stelle ich oft fest, viele Leute singen nicht mehr. Wisst ihr weshalb? Weil dies der Text ist, nimm mein Leben, Jesu, dir, übergebe ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stund sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wink. Nimm die Stimme, lehre mich reden, singen nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte drein. Nimm mein Gold und Silber hin, lehre mich tun nach deinem Sinn. Nimm die Kräfte, den Verstand, ganz in deine Meisterhand. Nimm, Herr, meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Nimm mein Herz, mach hier es schon, dir zum Tempel und zum Thron. Nimm du meiner Liebe, füll Jesu all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Frage, steht auch unsere Zeit dem Herrn Jesus zur Verfügung? Gehören ihm Hände, Füße, Stimme und Lippen? Ist unser Gold und Silber unter seiner Verfügung? Wisst ihr, ich kann das sagen. Ich stelle das immer mehr fest. Alles, was ich kann und alles, was ich habe, ist mir geschenkt worden. Alles. Ich war bei der Geburt der Kinder dabei, 3 Töchter. Wie wir zur Welt kamen, so, das, was ich jetzt halte, halte ich fest. Und dann ergibt sich irgendwann eine andere Bewegung, andere machen es so, schaufeln immer zusammen. Abgeben. Sind Kräfte, Verstand und Willen unter seiner Leitung, ja, gehören unsere Liebe und wir selbst dem Herrn? Gott helfe uns, denn das ist ein gesegnetes Leben. Und besonderen Segen wartet auf die, die Marias Beispiel folgen. Da steht in 1. Samuel 2, Vers 20, Vers 30, denn wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Amen. Lasst uns beten. Danke, Herr Jesus, für dein Wort. Danke, dass du uns immer wieder dein Wort noch schenkst, dass wir darin lesen dürfen, dass wir darauf hören dürfen, dass wir uns hier ungestört versammeln dürfen. Das ist Gnade, weil du es noch so möchtest. Du weißt, wie es in dieser Welt abläuft, wie schwierig es ist, sich unter deinem Wort zu treffen, oder viele wollen nichts mehr davon hören. Sie glauben nicht mehr an den Schöpfer Himmels und der Erden und meinen, sie könnten ihr Leben selbst gestalten. Schenke uns immer wieder, dass wir Einkehr halten, dass wir nachsinnen über dein Wort und dass du uns zeigst, wo unsere Aufgabe liegt. Schenke du uns dann, dass wir diese Aufgabe ausfüllen nach deinem Willen. Und schenke du uns, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, einmal bei dir in der Herrlichkeit zu sein. Wir singen ja oft das Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Und die sind golden, weil du sie so bereitet hast. Schenke du uns, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dass wir dir treu nachfolgen. Und so wollen wir auch an die denken, die nicht hier sein können, die alt sind, die krank sind, die traurig sind, aber du hast für jeden einen Segen und nimm du sie in deine Obhut und tröste du sie. Und so bleibe du auch bei uns, segne uns diesen Tag noch und halte deine schützenden Hände über uns. Amen.